Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Wie schauen denn jetzt die Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS aus? Deren Parteivorsitzende haben ja eigentlich signalisiert, dass es besser ausschaue, als so mancher ihrer Parteifreunde erzählt. Aber andere Kreise in diesen Parteien berichten von Stolpersteinen und die befinden sich vor allem in den Bereichen Budget, Steuern, Wirtschaft und auch Teuerung. Und unter anderem dazu darf ich jetzt ÖVP Nationalratsabgeordneten Andreas Hanger hier im Studio begrüßen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Hanger, man hat den Eindruck, dass vor allem der Wirtschaftsbund innerhalb der ÖVP der Meinung ist, so eine Koalition mit SPÖ und NEOS könne kaum zustande kommen. Was ist da los?
Ich möchte mal grundsätzlich die Debatte vielleicht ein bisschen einordnen. Ich bin jetzt schon jahrelang Mitglied auch im Budgetausschuss. Wir haben ganz einfach eine Situation, dass wir in einer Rezession sind. Mhm. Das heißt, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Mhm. Wir haben ein sehr expansives Budget geplant für 24, immer 20 Milliarden Nettofinanzierungsbedarf. Aber natürlich die Steuereinnahmen kommen nicht, wenn wir in einer Rezession sind. Das ist anders als geplant. Mhm. Und aus meiner Sicht war schon seit dem Sommer klar, dass es einen Konsolidierungsbedarf gibt. Das ist ja sehr klar auf dem Tisch schon gelegen. Mittlerweile kennen wir die Zahlen.
Das hat die ÖVP aber im Wahlkampf anders dargestellt, sage ich nur, wenn Sie sagen, dass das jetzt unklar sei.
Nein, es war irgendwie nur die Debatte, halten wir Maastricht ein, ja oder nein, diese berühmte 3% Defizitgrenze. Mhm. Aber dass es einen Konsolidierungsbedarf gibt, das war aus meiner Sicht immer klar. Mhm. Ich sehe auch natürlich zum einen Herausforderungen darin, aber es gibt, und diese Themen werden ja auch medial kolportiert, es gibt jetzt eine lange Liste von Vorschlägen, wie man diesen Konsolidierungsbedarf darstellen kann. Es ist ja da jetzt nicht auch den großen Stolperstein für die Regierungsverhandlungen. Es ist halt nur der Zugang, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Wir sagen ganz klar, das geht ausgabenseitig, weil wir schon eine ganz hohe Steuerquote haben. Das ist natürlich auch die Position der Wirtschaft, aber das ist insgesamt die Position der ÖVP. Mhm. Und Sie wissen, es gibt auch Koalitionsverhandler, da meine ich jetzt nicht die NEOS, sondern da meine ich natürlich die SPÖ, die meint, es müssen auch Steuererhöhungen passieren. Und genau darin liegt jetzt auch, denke ich, der Kern der Diskussion.
Jetzt ist es natürlich so, dass Teile der SPÖ, der Jan Kreiner war erst kürzlich hier im Studio und hat erneut wiederholt, was ja nicht ganz falsch ist, die Verantwortung für diese Budgetsituation haben nun mal ÖVP und Grüne.
Ja, also ich würde auch diese Verantwortung nicht wegschieben wollen, ganz klar. Allerdings, es ist immer ganz klar am Tisch gelegen. Wir haben einen neuen Finanzausgleich, also die Länder gerade für Pflege, Gesundheit mehr Geld. Wir haben die kalte Progression abgeschafft, das bedeutet weniger Steuereinnahmen.
Aber haben Sie da zu viel verteilt als Regierung ohne Gegenfinanzierung?
Also im Nachhinein betrachtet ja, aber deshalb, weil die Steuereinnahmen nicht gekommen sind. Also geplant war immer, dass natürlich diese 20 Milliarden Nettofinanzierungsbedarf da sind. Und das Problem ist in allererster Linie deshalb entstanden, weil kein BIP-Wachstum da ist. Also die Verschuldung wird immer relativ gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt nicht steigt, steigt relativ die Verschuldung. Das ist das Thema.
Ich weiß zwar, dass sich da auch einige Wirtschaftsforscher geirrt haben, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass Wirtschaftsexperten bereits vor einem Jahr gewarnt haben, dass sich die Wirtschaft eintrüben könnte. Hat man da einfach zu positiv gerechnet?
Aber ich finde es ganz spannend, weil jetzt heißt es ja umgekehrt, man darf nicht zu viel sparen, damit man die Wirtschaft nicht abwürgt.
Aber zwischen Sparen und zu viel raushauen, das offenbar auch nicht gezielt eingesetzt war. Siehe Teuerung.
Also wir haben jetzt übrigens eine ganz vernünftige Inflation wieder, das sollte man auch einmal sagen.
Ja, aber
und
spät.
Ein wirtschaftspolitischer Punkt, den möchte ich schon betonen. Wir sehen jetzt im Budgetvollzug 24, das Lohnsteueraufkommen ist im Vergleich zu 2023 um 8,7% gestiegen. Bei einer relativ niedrigen Inflation bedeutet das einen ganz starken Anstieg der Realeinkommen. Mhm. Die sind da, die Einkommen. Das tatsächliche Problem sind wir auch in der Mehrwertsteuer, ist, dass keine Konsumlaune da ist. Also die Sparquote steigt, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es viele Gründe. Da gibt es eine Partei, die zum Beispiel das Land immer schlecht redet. Das ist natürlich auch kein Beitrag dafür, dass eine gute Stimmung ist im Land, dass ein Konsum da ist. Das würde die Wirtschaft wieder ankurbeln. Mhm. Also auf was ich hinaus will, jetzt kritisiert man dann, dass man zu expansiv war, aber natürlich hat man auch gesagt, man will in einen Aufschwung kommen, das ist nicht gelungen, das muss man auch attestieren, aber jetzt sagt man gleichzeitig, man darf nicht zu viel sparen.
Mhm. Also, sind Sie der Meinung, dass man mehr sparen müsste, dass es jetzt so richtig große Sparpakete geben muss, weil anders kann man ja so einen enormen Sparbedarf nicht in den Griff kriegen, wenn Sie gleichzeitig gegen einnahmenseitige Maßnahmen sind.
Also ich sage Ihnen ganz gerne auch meinen Zugang. Mhm. Ich komme noch aus einer Schule, wo wir gelernt haben, dass Budgetpolitik über den Konjunkturzyklus ausgeglichen sein soll. Mhm. Das heißt, in einem Betrachtungszeitraum von 5-7 Jahren soll der Staat gleich viel Geld einnehmen, als er ausgibt. Mhm. Jetzt reden wir von einem Konsolidierungsbedarf 5, 6, 7 Milliarden, nur mit dem Minimalziel, unter die Maastricht-Grenze von 3% zu kommen. Also mein Anspruch wäre ein höherer. Ich hätte gern
Sie
wieder.
Sie würden gern noch mehr sparen.
Na, absolut, weil der Staat.
Aber wo würden Sie sparen?
Naja, da gibt es jede Menge Vorschläge am Tisch.
Zum Beispiel?
Klimabonus, ein ganz Klassiker, der von der Intention richtig war, aber auch nicht so bei den Menschen angekommen ist, wie er ankommen hätte sollen.
Mhm. Weil das würde 2 Milliarden bringen.
Zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir jede Menge Förderprogramme, die ich auslaufen lassen würde, Heizkesseltausch und vieles mehr. Auch die Intention gut. Man muss meiner Meinung nach auch über die Frage der kalten Progression reden. Da haben wir dieses eine Drittel.
Das eine Drittel zurücknehmen.
Zum Beispiel ist ein Vorschlag, wir liegen bei den Unternehmensförderungen deutlich über den EU-Schnitt. Da kann man zurücknehmen. Und dann sehe ich durchaus auch eine systemische Herausforderung, die man auch angehen muss. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Gesundheit, Pflege, Kinderbetreuung. Mhm. Die großen Kostentreiber in der Republik haben da Länderzuständigkeit. Die dann irgendwie zum Beispiel in der Kinderbetreuung die Gemeinden auch sehr stark trifft und am Ende des Tages die Bundesebene. Wir brauchen da Verantwortung in einer Hand. Derjenige, der Anschrift muss auch zahlen, also da sehe ich schon Bedarf.
Aber die Zentralisierung, das ist ja durchaus eine Forderung, die sehr viele Experten aus diesen verschiedenen Bereichen, egal ob Gesundheit oder Bildung haben, aber da muss ich fast sagen, viel Glück mit Ihren Landeshauptleuten.
Nein, ich glaube, ich bin ein überzeugter Föderalist, weil ich es für richtig erachte, dass Entscheidungen in den Ländern, in den Regionen, in den Gemeinden getroffen werden, weil da ist man eher ein Bürger. Also ich bin gegen Zentralismus, aber es braucht einen einheitlichen Qualitätsrahmen auf der Bundesebene, es braucht einheitliche Vorgaben für die Länder und Gemeinden, das hilft ja dann indirekt den Ländern und Gemeinden wieder. Es geht nur in ein Miteinander. Also Föderalismus funktioniert in einem Miteinander, Verantwortung dort, direkt beim Bürger, das ist gescheit. Aber ein einheitlicher Rahmen auf der Bundesebene, das macht schon Sinn.
Aber es dürfte ja in sehr vielen Bereichen schon Einigungen geben, minus eben Budget und Steuern. Sie haben jetzt gesagt, Sie sehen da nicht irgendwelche zu großen Hürden, aber ist das nicht eine große Hürde, wenn die eine Partei sagt, nein, es muss nur ausgabenseitig sein und die andere Partei sagt, wir brauchen aber auch etwas Einnahmenseitiges?
Ich glaube, dass, und dieses Verständnis muss man, glaube ich, auch immer wieder artikulieren, Koalitionen, sogar mit drei Parteien, noch schwieriger, Koalitionen sind auch Kompromisse. Mhm. Und Kompromisse sind ja per se nicht Schlechtes. Mhm. Weil ein Regierungsprogramm ist dann ein gutes Regierungsprogramm von drei Parteien, wenn alle drei Parteien sagen, ja, ich habe mich nicht mit all meinen Positionen durchsetzen können, aber ja, es ist ein gutes Programm. Und das bedeutet auch aufeinander zugehen, gegenseitig Positionen verstehen, hinhören und daraus einen guten Kompromiss entwickeln. Politik ist auch Kompromissfindung zwischen Parteien, zwischen Gebietskörperschaften und ich glaube, das muss man immer wieder sagen.
Aber das heißt, Sie sehen eine Kompromissbereitschaft auch in Ihrer Partei bei diesem Thema?
Also ich will den Verhandlungen nicht
vorstellen. Oder sehen Sie die Notwendigkeit von Kompromissen nur bei den anderen?
Letztlich bei allen, nein, natürlich. Kompromisse, gute Kompromisse können immer nur dann entstehen, wenn man aufeinander zugeht. Wobei ich schon auch für wichtig erachten würde, dass man auch das wirklich intensiv ausverhandelt und durchdenkt. Ein Kompromiss um des Kompromiss willen halte ich auch nicht für gescheit, sondern man muss ja die wirtschaftspolitischen Auswirkungen sehr, sehr gut überlegen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir aus dieser Rezession herauskommen. Mhm. Was brauchen wir? Wir brauchen Optimismus und Zuversicht. Das ist das Allerentscheidendste. Es braucht einen Glauben an die Zukunft, damit die Konsumlaune da ist, dass die Unternehmen wieder investieren. Und die zentrale Frage, lassen Sie mich das noch sagen, ist natürlich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes. Mhm. Da bin ich schon sehr davon überzeugt, weil wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, haben wir allalong am Arbeitsmarkt Probleme und da gehe ich schon davon aus, dass das in Wirklichkeit niemand will.
Jetzt sagen natürlich Experten wie unter anderem Felbermayr und andere, dass jetzt langsam schon die Zeit drängt. Man braucht klare Ziele, man braucht klare Maßnahmen. Wann glauben Sie denn, wird es eine Regierung geben?
Also es gibt da zwei Denkschulen. Die einen sagen möglichst rasch und am besten vor Weihnachten, aber das wurde jetzt eh schon quasi
das
anders.
Das wird es nicht mehr geben, ne?
Und es gibt aber eine andere Denkschule, die da lautet, je genauer und präziser ein Regierungsprogramm ausverhandelt ist, desto besser funktioniert dann die Regierungszusammenarbeit. Ich bin eher ein Anhänger der zweiten These, muss man schon einmal sagen, unsere Verwaltung funktioniert hervorragend, das Budget ist gesichert für die folgenden Jahre. Ich würde lieber sagen, 2-3 Wochen länger verhandeln und dann ein gutes Ergebnis am Tisch legen, als jetzt irgendwie ganz schnell ein Ergebnis auf den Tisch legen und danach dann die Diskussionen haben. Das hielt ich für keine guten.
Das heißt, Sie sind eher Fraktion 20. Jänner?
Ich bin jemand, der eine gute Lösung haben will für Österreich. Ich bin guter Dinge, dass es gelingt. Ich sage auch ganz offen dazu, es gibt auch keine Alternative. Mit dem Herbert Kickl ist kein Staat zu machen, das wissen wir. Also insofern gibt es kaum eine Alternative und deshalb bin ich auch guter Dinge, dass ein gutes Ergebnis am Tisch hat.
Das heißt, schon zum Abschluss Ihr Tipp, wie hoch im Prozenten, dass das was wird, diese Zuckerkoalition?
80%.
Das ist
jedenfalls
was wird.
Jedenfalls im Jänner wird es eine neue Regierung geben.
Gut, dann vielen Dank, Herr Hanger, für dieses Interview und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.